Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen vor Russland. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Falschmeldungen, die das Kreml-Regime im Netz verbreitet. BND-Chef Bruno Kahl sagte heute:
Die russischen Streitkräfte sind wahrscheinlich spätestens ab Ende dieses Jahrzehnts personell und materiell in der Lage, einen Angriff gegen die NATO durchzuführen. Auch die russische Gesellschaft wird von Putin auf einen langen Konflikt mit dem Westen eingeschworen.
Wir berichten und wir sprechen mit dem Sicherheitsexperten Frank Umbach. Außerdem die Diskussion über das geplante Sicherheitsgesetz, das die Bundesregierung nach dem Messeangriff eines zugewanderten Syrers in Solingen auf den Weg gebracht hatte. Und im Nations League-Spiel, wie gerade in den Nachrichten gehört, hat die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer gegen die Elftal aus den Niederlanden mit 1:0 gewonnen. Vor Mitternacht schließlich Auszüge aus Zeitungen vom Dienstag, die Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion zusammengestellt hat. Spionage, Sabotage, wachsende Kriegsgefahr. Die Spitzen der deutschen Geheimdienste sind beunruhigt. Sie sehen Deutschland zunehmend durch Russland bedroht. Das Putin-Regime rüste mit allen Mitteln auf. Wir haben Bruno Kahl gerade gehört. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes rechnet damit, dass Russland bis 2030 in der Lage sein wird, die NATO anzugreifen. Kahl äußerte sich während einer Anhörung im Deutschen Bundestag. Die Vorsitzenden der drei deutschen Geheimdienste fordern zusätzliche Befugnisse. Markus Pindur berichtet.
Im Fokus der deutschen Geheimdienste stehen die zunehmenden russischen Aktivitäten in Deutschland. Man beobachte ein aggressives Agieren der russischen Nachrichtendienste. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Kahl dazu in der öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages.
Der Kreml sieht die Bundesrepublik Deutschland als Gegner. Als zweitgrößter Unterstützer der Ukraine sind wir nach Auffassung Moskaus eindeutig Partei. Ob wir wollen oder nicht, wir stehen in einer direkten Auseinandersetzung mit Russland und die Feinderklärung hat Putin längst gegenüber uns vorgenommen.
Der Krieg werde nicht nur um die Ukraine geführt. Putin gehe es in Wirklichkeit um die Schaffung einer neuen Weltordnung. Die russischen Geheimdienste agierten als Speerspitze im Kampf gegen den Westen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, ohne rechtliche Beschränkungen und vor allem ohne Skrupel.
Die Bereitschaft Moskaus zu einer weiteren Eskalation im Feld der hybriden und verdeckten Maßnahmen hat dabei ein bisher ungeahntes Niveau erreicht. Und eine weitere Lageverschärfung ist alles andere als unwahrscheinlich. Mit dem umfassenden Einsatz hybrider Methoden und Mittel durch Russland steigt auch das Risiko, dass sich irgendwann die Frage eines NATO-Bündnisfalls stellen könnte. Und zudem wird mit fortschreitendem Aufwuchs der militärischen Potenziale Moskaus auch eine direkte militärische Konfrontation mit der NATO zu einer Handlungsoption für Moskau.
Putin werde die roten Linien des Westens austesten, so der Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Der Chef des Bundesamtes für den Verfassungsschutz, Haldenwang, wies darauf hin, dass auch der islamistische Extremismus wieder auf dem Vormarsch sei. Die Anschläge von Solingen und Mannheim und zahlreiche Festnahmen sprechen eine deutliche Sprache, so Haldenwang.
Der islamistische Terrorismus ist zurück in Europa. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt der islamische Staat Provinz Khorasan, dessen Propaganda in Deutschland massiv Wirkung zeigt.
Die Radikalisierung findet weniger in Moscheen und öffentlichen Veranstaltungen statt als im Internet, in den sogenannten sozialen Medien.
Bei TikTok, bei Telegram. Dort findet die Propaganda statt und sie richtet sich insbesondere an immer jüngere Menschen und erreicht auch in ihrer modern ausgeprägten Gestaltung die Köpfe dieser oft jugendlichen Beteiligten.
Es gehe eine große Gefahr aus von solchen selbstradikalisierten, sehr jungen Einzeltätern, die mit einfachsten Tatmitteln schwerste Anschläge begehen könnten. Für den militärischen Abschirmdienst MAD erklärte dessen Präsidentin Rosenberg, der Schutz vor Spionage und Sabotage habe immens an Bedeutung gewonnen. Das belegten wiederholte Ausspähversuche militärischer Einrichtungen, oft auch mit Drohnen. Sie forderte mehr Befugnisse und mehr Mittel für die Nachrichtendienste.
Wir, und da darf ich, glaube ich, für uns drei sprechen, haben im Rahmen der laufenden Gesetzesnovellierung des Nachrichtendienstrechts klar formuliert, was wir brauchen. Ich erhoffe mir von der Novellierung eine Realitätsanpassung. die uns die Möglichkeiten und Fähigkeiten einräumt, unseren gesetzlichen Auftrag bestmöglich erledigen zu können.
Markus Pindur berichtete. Frank Umbach ist Sicherheitsexperte des Bonner Cassis-Instituts für Sicherheits- und strategische Forschung. Ich habe ihn am Abend gefragt, wie bedroht ist Deutschland?
Wir sind tatsächlich sehr viel mehr bedrohter, als das in der Öffentlichkeit gemeinhin gesehen wird. Hat allerdings auch damit zu tun, dass die Politik bisher gescheut hat, der Bevölkerung auch reinen Wein einzuschenken, weil sie immer befürchtet, dass die Bevölkerung dadurch beunruhigt werden könnte. Aber auch aus Sicht der Geheimdienste ist es eben notwendig, auch die eigene Bevölkerung über die Gefahren entsprechend aufmerksam zu machen. Und diese Gefahren haben mit Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine und im Zuge auch der Kriege im Mittleren Osten, sprich in der Gaza-Region, jetzt durch den Krieg der Hisbollah gegen Israel und die israelische Militäroffensive im Libanon weiter an Brisanz gewonnen. Andererseits gibt es auch schon lange vor dem 2022, also vor der Invasion Russlands, eine sogenannte hybride Kriegführung Russlands gegen den Westen, die zurückgeht eigentlich auf die Annexion der Krim 2014 und die Sanktionen, die der Westen daraufhin verhangen hat.
Herr Umbach, Sie haben gesagt, die Politik habe sich bisher gescheut. Ist das jetzt anders?
Also wenn man heute die Politiker gesehen hat, die zu diesem parlamentarischen Kontrollgremium gehört haben, auch die Nachfragen, die sie den drei Geheimdienstvorsitzenden gestellt haben, auch im Anschluss an Pressevertreter, dann gab es hier doch ein durchaus etwas überraschendes, starkes Übereinstimmen mit der gesamten Gefährdungslage, so wie sie die drei Geheimdienstchefs eigentlich beschrieben haben. Denn das ist alles andere als überraschend, denn insofern dieses parlamentarische Kontrollgremium ja eigentlich dazu gedacht ist, eben die Geheimdienste zu kontrollieren und die ja seit Jahren immer schon darauf hingewiesen haben, dass ihre Arbeit gar nicht so effektiv nachgehen können, wie das beispielsweise andere westliche Geheimdienste machen, weil sie viel stärker reguliert und überwacht werden, was aus der Geschichte der Bundesrepublik zwar erklärbar ist, aber sich nicht unbedingt jedes Mal an der konkreten Gefährdungslage entsprechend orientiert. Und da gibt es offensichtlich doch eine andere Einschätzung, nicht nur im Kanzleramt, sondern eben auch im Bundestag.
Welchem Ziel dient die russische Spionage und Sabotage?
Also wir wissen seit vielen Jahren, dass die Spionageaktivitäten vor allem nach 2014 stetig zugenommen haben. Und ich kann mich erinnern, eine kurze Anekdote, als der jetzige Botschafter Graf Lambsdorff in einer politischen Talkshow vor 2-3 Jahren Rede und Antwort stand, dem Moderator hat er eine kleine Geschichte erzählt, dass er 2018 in Russland war, Vielzahl von Gesprächen geführt hat, unter anderem auch mit dem Geheimdienstchef Gerasimov. Und er dann sozusagen völlig verwirrt ins Hotel zurückgekommen ist, weil er den Eindruck eben hatte, dass Russland uns den Krieg erklärt hatte und bei uns hat es keiner mitbekommen. Und Gerasimov, muss man dazu sagen, gilt weiterhin als der Vater der hybriden Kriegführung in Russland. Das ist zwar auch so nicht ganz richtig, aber auch eben nicht ganz falsch. Und die Anekdote verweist eben darauf, dass wir lange vor 2022 schon vermehrt Zielscheibe russischer Spionageaktivitäten geworden sind, des Ausspionierens, zuletzt auch insbesondere kritischer Infrastrukturen wie Häfen, die neuen Flüssiggasterminals etc. Aber wir seit ungefähr Ende letzten Jahres deutlich feststellen können, dass in ganz Europa tatsächlich die russischen Geheimdienste übergegangen sind von der reinen Spionage des Ausspionierens kritischer Verwundbarkeiten bei uns hin übergegangen sind eben zu auch aktiver Sabotage, die sie zumeist nicht selbst durchführen, sondern sogenannte Proxys von ihnen. Und wir haben Anschläge in ganz Europa, auch in Deutschland, auch wenn die Bundesregierung das im Einzelnen dann nie so genau bestätigt oder enthüllt hat.
Herr Umbach, Bruno Kahl hat ja heute gesagt, 2030 könnten die Russen soweit sein. Bereitet Russland Ihrer Einschätzung nach einen Krieg gegen die NATO vor?
Also der russische Generalstab genauso wie die NATO müssen sich immer auf alle möglichen Szenarien entsprechend vorbereiten. Und natürlich gibt es dann auch Verteidigungs- oder Angriffspläne, die lange im Voraus bereits in der Schublade drin liegen und die dann eigentlich immer an die gegebene Situation angepasst werden. Aber man kann nur immer wiederholen, dass Putin selbst, und das hat er auch mehrmals gesagt, und dann muss man sich nochmal erinnern an diesen historischen Brief vom Juli 2021, also ein halbes Jahr vor der Invasion, sein Verständnis deutlich gemacht hat, dass es tatsächlich um eine, wenn man so will, revisionistisch-nationalistische Ideologie zur Wiederherstellung der alten Sowjetunion gibt, also auch weit über die Ukraine hinausgreift. Und ich selber hatte Gelegenheit, die Doktorarbeit mal von Herrn Putin aus dem Jahr 1997 zu lesen. Da findet sich ein Passus mit Blick, als er damals in St. Petersburg auch für die Wirtschaft zuständig war, wo er dann in seiner Doktorarbeit 1997 bereits mal gesagt hat, dass der Verlust der baltischen Häfen sowohl ökonomisch, aber auch geopolitisch für Russland eine Katastrophe sei und dass man dies nicht akzeptieren könne. Also es reicht lange zurück. An Warnungen hat es wirklich nicht gefehlt. Wir haben nur nicht zugehört und wir hören auch nach wie vor, habe ich den Eindruck, sehr oft nicht zu. Denn Putin hat ja wiederholt, immer wieder gesagt, Russland müsse sich auf einen längeren Krieg vorbereiten. Erstmals 2022. Daraufhin ist ja auch die russische Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft umgestellt worden. Und am Ende werde jedoch Russland einen längeren Krieg eben gewinnen, weil Russland den stärkeren politischen Willen habe und Demokratien schwach sein und einen längeren Konflikt eben nicht durchstehen. Und insoweit sind diese Szenarien ernst zu nehmen. Und auch die Lageanalysen der NATO, auch anderer Verteidigungsminister gehen davon aus, dass Russland tatsächlich eine militärische Fähigkeit hat, auch NATO-Länder entsprechend anzugreifen.
Stichwort Zuhören und Lageanalysen. Was können die deutschen Dienste und was nicht?
Also die deutschen Nachrichtendienste, wenn ich vor allem an den Bundesnachrichtendienst zunächst mal denke, der also für die Auslandsspionage ja zuständig ist, da gilt generell, dass diese Geheimdienste bei uns mal geschaffen worden sind in einem politischen Umfeld nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wo man sich sehr stark hat eben leiten lassen von dem Verlust des Zweiten Weltkriegs dahingehend, dass so etwas nie wieder passieren dürfe. Und man hat Strukturen auch einer wehrhaften Demokratie ja damals eingeführt. Und in diesem Verständnis her galten die Geheimdienste sehr viel stärker kontrolliert und überwacht, auch durch parlamentarische Kontrollgremien, als etwa in den Nachbardiensten. Und der Bundesnachrichtendienst zum Beispiel hat anders als die französischen, britischen oder amerikanischen Nachrichtendienste eben nur die Aufgabe, Nachrichten zu sammeln. Er kann also nicht selber aktiv werden, wie wir das vielleicht aus James-Bond-Filmen kennen.
Reicht das noch?
Nein, das reicht ganz bestimmt nicht mehr. Darauf haben die Geheimdienste immer wieder hingewiesen. Sie müssen sich an das reale Szenario anpassen und dann müssen bürokratische Prozesse, wie sie sich über 50 Jahre oder 60 Jahre eingespielt haben, in Friedenszeiten eben korrigiert werden. Wir haben keine Friedenszeiten mehr. Und dementsprechend müssen die Geheimdienste in die Lage befähigt werden, auch durch neue Technologien, durch die neuen Umstände, dass sie ihren Job machen. Das ist das, was heute mit operativer Beinfreiheit benannt worden ist. Sie werden sich erinnern an den Satz, den der Geheimdienstchef für den Bundesverfassungsschutz, Herr Haltenwang, vor, ich glaube, 2 Jahren gesagt hat, ne, dass Russland der Sturm und China eben der Klimawandel sei. Und hat das ja heute abgeändert, hat gesagt, Russland ist nicht länger nur ein Sturm, sondern tatsächlich ein veritabler Hurrikan, der über uns hinwegbraust. Und auch darauf müssen wir uns entsprechend einstellen. Und das beschrieb eben, dass diese gerade russischen Aktivitäten sehr viel größer, sehr viel gefährlicher und sehr viel umfangreicher geworden sind.
Frank Umbach, Sicherheitsexperte des Bonner Kassel-Instituts für Sicherheits- und strategische Forschung. Im August tötete ein mutmaßlich islamistischer Attentäter in Solingen 3 Menschen während eines Stadtfestes und verletzte 8 Personen. Nach dem Messeangriff verabschiedete die Bundesregierung ein sogenanntes Sicherheitspaket mit Verschärfungen des Asyls, des Aufenthalts und des Waffenrechts und zusätzlichen Befugnissen für Sicherheitsbehörden. Einiges wurde noch geändert, deshalb möchte die Union nicht zustimmen. Katharina Hamburger berichtet.
Die Änderungen, auf die man sich nun geeinigt hat, betreffen alle drei zentralen Bereiche des sogenannten Sicherheitspakets der Ampel. Die Ausweitung der Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, die Verschärfungen im Waffenrecht und die schärferen Regelungen im Bereich Asyl und Migration. Ursprünglich sollte der Gesetzentwurf dazu bereits im Bundestag verabschiedet werden. Dies wurde aber nochmal aufgeschoben, nachdem es in einer Anhörung von Sachverständigen im Bundestag Kritik an einigen der geplanten Regelungen gab, die nun eben angepasst wurden. Die umfangreichsten Veränderungen betreffen die Befugnisse der Sicherheitsbehörden in Sachen automatisierter Gesichtserkennung anhand von Fotos im Netz. Hier wurde der Kreis der Personen, für die das überhaupt möglich ist, beschränkt. Unter anderem soll die Maßnahme nur noch bei besonders schweren Straftaten möglich sein. Zudem soll dies nur noch der BKA-Präsident bzw. ein Vertreter beantragen oder bei Gefahr im Verzug anordnen können. Zudem dürfen die biometrische Gesichtserkennung und die automatisierte Datenanalyse erst dann eingesetzt werden, wenn die technischen Fragen dazu mit der Datenschutzbeauftragten geklärt worden sind, heißt es von Seiten der Koalition. Lediglich klarstellenden Charakter hätten die Änderungen im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik. Es geht dabei vor allem um die Kürzung von Leistungen derjenigen, für die nach den Dublin-Regelungen ein anderer EU-Staat zuständig ist. Sie sollen für 2 Wochen nur noch sogenannte Überbrückungsleistungen, also das Allernotwendigste, bekommen. Voraussetzung ist, dass die Ausreise, und das wurde im Gesetzentwurf eingefügt, rechtlich und tatsächlich möglich ist. Zudem soll es Ausnahmen bei Härtefällen geben.
Da geht es um Schwangere. Ich glaube, da wird niemand etwas dagegen haben, dass die vulnerable Gruppe, man ist besonders empfindlich, gerade gesundheitlich, wenn man eine Schwangerschaft hat, dass die dort ausgenommen sind. Ich glaube, das ist wirklich eine Kleinstgruppe. Das nimmt nicht die Schärfe dieses Gesetzes.
So Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD in der ARD. Änderungen gibt es auch bei den Verschärfungen des Waffenrechts. Unter anderem soll ausformuliert werden, für welche Gruppen Ausnahmen vom Verbot des Tragens von bestimmten Messern gelten, beispielsweise bei öffentlichen Veranstaltungen. Das begrüßt vor allem die FDP, ebenso wie die Änderungen im Bereich der Behördenbefugnisse. Das Paket sei nun bei den problematischen Regeln im Bereich des Waffenrechts und im Bereich digitaler Ermittlungsbefugnisse deutlich entschärft worden. Damit seien die Bürgerrechte besser geschützt, so der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle. Das Paket bringe man jetzt durch den Deutschen Bundestag.
Da ist die Union eingeladen zuzustimmen und ich erwarte das auch. Und wenn es darüber hinaus kluge Ideen gibt, dann werbe ich dafür, in einem Konsens aller 4 wesentlichen demokratischen Fraktionen zu einem Ergebnis zu kommen.
So FDP-Rechtspolitiker Kuhle. Allerdings, CDU und CSU ging bereits der erste Entwurf für das Paket nicht weit genug. Von daher ist eine Zustimmung dazu nach den Änderungen recht unwahrscheinlich. Auch aus den Ländern gibt es Kritik von der Union, unter anderem von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul.
Es ist eines von den Paketen, die als großes Paket verkündet werden. Wenn man genau hinguckte, war es ein Päckchen. Und jetzt hat das Päckchen noch ganz viele Löcher.
So der Christdemokrat Reul im Deutschlandfunk. Eine Frage, die damit nicht beantwortet werde, sei:
Wie kommen wir früher an Informationen, welche solche Menschen unterwegs sind und sich was vornehmen? Das ist die Frage der rechtlichen Regelung im Netz. Verkehrsdatenspeicherung, um ein Beispiel mal zu nennen. Und da mogeln sie sich dran vorbei, da gibt es keine Aussage.
Damit dürfte Reul die sogenannte IP-Adressenspeicherung meinen. Dieses Instrument befürwortet auch die sozialdemokratische Innenministerin. Vorbehalte gibt es hingegen bei den Grünen, die sich allerdings auf Länderebene, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, dafür ausgesprochen haben. Die FDP lehnt diese Maßnahme ab.
Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Der mutmaßliche Täter von Solingen, ein zugewanderter Syrer, hätte nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, was aber scheiterte. Am Abend kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, die EU-Kommission wolle einen neuen Gesetzentwurf zur Rückführung illegal eingereister Migranten vorlegen. Die Migrationspolitik wird absehbar eins der wichtigsten Themen bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr werden. Die Anzahl der Gewalttaten gegen Polizei und Rettungskräfte nimmt zu. Oliver Neuroth.
Zum ersten Mal hat die Zahl der registrierten Attacken auf Polizisten im Dienst die Marke von 100.000 Fällen in einem Jahr überschritten. Ein Anstieg von knapp 10% im Vergleich zum Jahr 2022. In den meisten Fällen haben Menschen Widerstand gegen die Polizeiarbeit geleistet, zum Beispiel bei einer Festnahme. Oder es kam zu tätlichen Angriffen auf Polizistinnen und Polizisten, etwa auf Demonstrationen. Gestiegen ist auch die Zahl der Fälle, bei denen Polizeikräfte bedroht wurden. Die Zahl schwerer Körperverletzungen gegen sie ist im vergangenen Jahr gesunken. Ähnlich sieht die Tendenz bei Angriffen auf Feuerwehrleute aus. Im Lagebild des Bundeskriminalamtes sind gut 1.000 Fälle erfasst, fast 14% mehr als im Jahr zuvor. Bei Mitarbeitern der Rettungsdienste, zum Beispiel Sanitäter, stieg die Zahl der Attacken um rund 8% auf 2.900. Bundesinnenministerin Faeser erklärte, es sei erschreckend, mit welchem Hass und mit welcher Gewalt Einsatzkräfte umgehen müssten. Solche Straftaten seien durch nichts zu rechtfertigen und müssten hart bestraft werden. Genau das fordert auch die Deutsche Polizeigewerkschaft.
Oliver Neuroth. Die SPD hat angekündigt, mit welchen Themen sie im kommenden Jahr um Stimmen für die Bundestagswahl werben möchten. Drei Stichworte: Steuersenkungen, eine Kaufprämie für E-Autos und ein Mindestlohn von 15 Euro. Jörg Münchenberg.
Die SPD sieht sich für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf gut gerüstet. Zum Abschluss der zweitägigen Vorstandsklausur betonte am Mittag Parteichefin Saskia Esken:
Die SPD hat einen klaren Plan vorgelegt für einen neuen Aufschwung. Mit Wachstum, mit sicheren zukunftsfähigen Industriearbeitsplätzen, mit neuen Investitionen in den Wirtschaftsstandard, mit einem funktionierenden Alltag für Beschäftigte und ihre Familien.
Und dazu gehören aus Sicht der Sozialdemokraten eben nicht nur deutlich höhere Investitionen in Infrastruktur und Bildung, sondern auch eine grundlegende Steuerentlastung. Dazu heißt es in dem sechsseitigen Abschlusspapier, rund 95% der Steuerzahler sollten entlastet, 1% der Besserverdiener dagegen höher belastet werden. Doch Details blieb Esken heute schuldig.
Die höheren Einnahmen bei dem 1% sollen die Senkung für die 95% finanzieren. Und deswegen muss das gegeneinander gerechnet werden. Das werden wir tun in unserem Regierungsprogramm. Derzeit bezahlt jemand, der 67.000 Euro im Jahr zu versteuern hat, in der Spitze den gleichen Satz wie jemand, der 250.000 Euro zu versteuern hat. Und das ist ungerecht. Viel zu viele Menschen in diesem Land bezahlen zu hohe Steuern bei mittleren Einkommen. Und da wollen wir ran.
Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte dazu auf der Plattform X geschrieben, eine Entlastung von 95% der Steuerzahler fände er zwar gut, dies könne aber durch eine Kürzung des Bürgergeldes gegenfinanziert werden, was wiederum die SPD klar ablehnt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte bereits gestern die Steuerpläne in der ARD scharf kritisiert.
Das sind nicht die Besserverdienenden, das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft, das sind häufig mittelständische Unternehmer, das sind Handwerksbetriebe. Und wenn sie das umsetzen, was die SPD beschlossen hat, dann sind die bei dem 1% bei 60% Steuerlast plus. Da kann ich nur sagen, gute Reise, liebe SPD.
Der designierte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hielt Merz wiederum vor, nur die Besserverdiener im Blick zu haben, nicht aber den durchschnittlichen Steuerzahler. Neben der Steuerpolitik wollen die Sozialdemokraten auch in der Industrie- und Klimapolitik klare Akzente setzen. Nicht nur die E-Mobilität soll gefördert werden, sondern auch der grüne Umbau der Unternehmen. Gleichzeitig soll massiv in die marode Infrastruktur investiert werden, besser heute als später, wie Miersch in der ARD heute betonte.
Ich glaube, wir müssen darüber reden, jetzt, wie wir die Industrie stützen. Da hat der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, mit dem DGB einen Vorschlag gemacht, beispielsweise ein Sondervermögen aufzulegen. Das legen wir der FDP und den Grünen vor, diesen Vorschlag.
Doch ein schuldenfinanziertes Sondervermögen ist mit der FDP nicht zu machen. Insofern ist absehbar, dass auch die Reform der Schuldenbremse im bevorstehenden Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen wird. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm bewertete die Vorschläge der Sozialdemokraten heute im Deutschlandfunk allerdings grundsätzlich skeptisch.
Das ist jetzt kein Paket, das auf einen langfristigen Wachstumspfad führt, weil natürlich zu erwarten ist, dass diese Subventionen, diese Hilfen, die da angekündigt werden, eben nicht durchhaltbar sind und irgendwann auch wieder eingesammelt werden müssen.
Noch schärfer hatte es zuvor der liberale Finanzminister formuliert, die SPD wolle die gelenkte Verwaltungswirtschaft. Der Bundestagswahlkampf hat also faktisch längst begonnen.
Berichtet Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Nach dem tödlichen Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeestützpunkt soll das Warnsystem verbessert werden. Bei dem Angriff waren gestern 4 Soldaten getötet worden. Julio Segador.
In der Hisbollah-nahen libanesischen Zeitung Al-Akbar ist die Schadenfreude über den Drohnenangriff auf den israelischen Armeestützpunkt nahe Binjamina nicht zu übersehen. Das Foto auf dem Titelblatt zeigt 2 uniformierte Hisbollah-Kämpfer, wie sie eine Drohne abschießen. Darunter in großen Lettern der Kommentar: Wir können damit jeden Punkt Israels erreichen. Und in der Tat, der Drohnenangriff macht dem israelischen Militär zu schaffen. Erneut konnte eine Drohne aus dem Libanon die israelische Luftabwehr überwinden. dieses Mal mit fatalen Folgen. Mindestens 4 getötete Soldaten, Dutzende Verletzte. Und das Eingeständnis von Militärsprecher Daniel Hagari, dass Israels vielgerühmte Luftabwehr an dieser Stelle ein Problem hat. Der Angriff durch Drohnen stellt eine Bedrohung dar, mit der wir uns seit Kriegsbeginn auseinandersetzen. Wir müssen eine bessere Verteidigung vorbringen. Wir werden den Fall untersuchen, daraus lernen und uns verbessern. Es ist unsere Aufgabe, unsere Soldaten und die Bürger des Staates Israel besser zu verteidigen. Es ist nicht das erste Mal, dass Drohnen die Luftabwehr Israels überwinden. Erst vor wenigen Tagen schlug eines dieser kleinen, unbemannten Luftobjekte in Herzliya, nördlich von Tel Aviv, in einem Altenheim ein. Es gab keine Verletzten. Vor wenigen Wochen starb ein Mann mitten in Tel Aviv, als eine Drohne aus dem Jemen das israelische Abwehrsystem austrickste. Der pensionierte Brigadegeneral und frühere Chef der israelischen Luftabwehr, Ran Kochav, macht vor allem 2 Gründe aus, weshalb Drohnen ein Problem darstellen. Solche Ziele wie Drohnen oder auch Drachen besitzen eine sehr geringe Rückstrahlfläche. Das heißt, dass der Eisen- und Aluminiumanteil bei diesen unbemannten Flugobjekten sehr gering ist. Deshalb fällt es den Radarsystemen schwer, sie ausfindig zu machen. Im Vergleich zu Flugzeugen fliegen sie auch sehr tief und sind sehr langsam. Sie haben etwa die Geschwindigkeit eines schnellen Autos. Drohnen nehmen in der modernen Kriegsführung eine immer wichtigere Rolle ein. Das zeigt sich in der Ukraine, ebenso aktuell im Nahen Osten. Bei der gestern von der Hisbollah eingesetzten Drohne handelt es sich vermutlich um eine sogenannte Mirsad-1-Drohne. Die Hisbollah setzt sie seit über 2 Jahrzehnten ein. Das Flugobjekt basiert auf iranischem Design. Sie kann bis zu 40 Kilogramm Sprengstoff tragen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 370 Stundenkilometer. Ihre Reichweite liegt bei etwa 120 Kilometer. Die Hisbollah setzte diese Drohne in der Vergangenheit vor allem zu Beobachtungs- und Aufklärungsflügen ein und, wie sich gestern klar gezeigt hat, immer häufiger auch zu Angriffsflügen. Bekämpft werden sie vor allem durch den Iron Dome und durch Düsenjets, die sie versuchen abzuschießen. Eine für die israelische Luftabwehr immer größer werdende Herausforderung.
Julio Segador, Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Israel fordert den Abzug der UNIFIL-Friedenstruppen im Libanon. Die Vereinten Nationen lehnen das ab. Charlotte Voss.
Bei Angriffen auf UN-Blauhelmtruppen im Südlibanon wurden in den vergangenen Tagen 5 Mitglieder der Friedensmission UNIFIL verletzt. Sie kommen unter anderem aus Indonesien und Sri Lanka. Jüngsten UN-Angaben zufolge gab es seit Anfang Oktober 2 Angriffe durch Israel. Einmal mit direktem Beschuss und einmal seien Panzer in die Stellung eingedrungen. Seit Wochen liefern sich Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon Gefechte. Allein am Sonntag wurden fast 1600 Fälle von Beschuss entlang der blauen Linie, dem inoffiziellen Grenzgebiet, registriert. So viele wie seit gut einem Jahr nicht mehr. Fast 95% der Angriffe gehen laut UN-Sprecher Stefan Dujarric auf das Konto der israelischen Streitkräfte. UNIFIL müsse sein Mandat ungestört ausüben können, betonte Dujarric in New York. Friedenstruppen der Vereinten Nationen anzugreifen, verstößt gegen internationales Völkerrecht und kann auch ein Kriegsverbrechen sein. Einen Rückzug aus der Gefahrenzone, wie von Israel gefordert, wird es laut Dujarric aber nicht geben. Bei Drohnenangriffen der Hisbollah wurden am Wochenende 4 israelische Soldaten getötet. Eine der Hauptaufgaben der 1978 vom Sicherheitsrat aufgestellten UNIFIL-Mission besteht inzwischen darin, bewaffnete Milizen im südlichen Libanon zu verhindern, was ihr, wie die jüngsten Ereignisse zeigen, nicht gelungen ist.
Als Drohung gegen Taiwan hat China eine groß angelegte Militärübung rund um die Inselrepublik abgehalten. Thorsten Ifland.
Alle zu Taiwan gehörenden, von der Hauptinsel entfernt gelegenen Inseln wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Die Behörde bezeichnet die chinesische Übung als irrationale Provokation. Auf einer der kleinen Inseln wurde ein Chinese festgenommen, der mit einem Schlauchboot illegal auf das Gebiet gelangt war. Laut der taiwanischen Küstenwache sei nicht auszuschließen, dass der Vorfall in Zusammenhang mit den chinesischen Manövern stehe. Bei den Übungen dürfte es sich um eine Reaktion auf die Rede Lais zum taiwanischen Nationalfeiertag handeln. In der unterstrich der Präsident Taiwans Souveränität, forderte China aber auch auf, gemeinsam für den Frieden zu arbeiten. Es ist bereits Chinas viertes groß angelegtes Militärmanöver innerhalb der vergangenen 2 Jahre. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnigen Landesteil, der notfalls mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Taiwan war nie Teil der Volksrepublik.
Ein ehemaliger Stasi-Offizier ist wegen Mordes zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Claudia van Laak.
Für die Hinterbliebenen ist es eine späte Genugtuung. 50 Jahre nachdem die DDR-Staatssicherheit den Polen Czesław Kukuczka hinterrücks ermorden ließ, verurteilte das Berliner Landgericht den damaligen Schützen zu 10 Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte 12 Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen Freispruch. Der frühere Stasi-Offizier Manfred N. ist heute 80 Jahre alt. Für seine damalige Tat erhielt er einen besonderen Orden vom Ministerium für Staatssicherheit. Es war die Begründung für diesen Orden, die dem Gericht den Beweis für die Tat lieferte. Dort hieß es, Manfred N. habe den Polen, Zitat, unter Anwendung der Schusswaffe unschädlich gemacht. Zitat Ende. Manfred N. schwieg vor Gericht. Seine Anwältin sagte zu Beginn des Prozesses, ihr Mandant bestreite die Tat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Innerhalb einer Woche kann der Verurteilte Revision vor dem Bundesgerichtshof einlegen.
3 Wohlstandsforscher werden mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Sophie Donges.
Die 3 Wissenschaftler haben erforscht, wie politische und wirtschaftliche Institutionen den Wohlstand von Ländern beeinflussen. Das hilft zu verstehen, warum manche Staaten wohlhabender als andere sind. Inklusive Institutionen, die der Bevölkerung Teilhabe ermöglichen in starken Demokratien, das sei das ideale Modell für Wachstum. Darren Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson lehren alle an Universitäten in den USA. Der Wirtschaftspreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er war im Testament von Alfred Nobel nicht vorgesehen. Er wird seit 1969 von der schwedischen Reichsbank gestiftet, in Gedenken an Alfred Nobel. Dotiert ist er wie alle Nobelpreise mit 11 Millionen schwedischen Kronen. Das sind umgerechnet rund 970.000 Euro. Verliehen werden die Auszeichnungen am 10. Dezember in Stockholm und Oslo.
Der Fußballweltverband FIFA will seine Transferregeln anpassen. Sandra Bieger.
Anfang des Monats hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, einige FIFA-Transfervorschriften verstoßen gegen EU-Recht. Konkret ging es darum, was passiert, wenn ein Spieler seinen Arbeitsvertrag vorzeitig ohne triftigen Grund kündigt. Laut aktuellen FIFA-Regeln wird dann eine Strafzahlung fällig, auch eine Sperre ist möglich. Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofes behindert das jedoch unter anderem unrechtmäßig die Chancen von Profifußballerinnen und Fußballern, sich weiterzuentwickeln. Den Fall ins Rollen gebracht hat der ehemalige französische Nationalspieler Lassana Diarra. Er hatte den russischen Erstligisten Lokomotive Moskau 2014 trotz eines langfristigen Vertrages nach nur einem Jahr wieder verlassen. Von einem Schiedsgericht der FIFA wurde er deshalb zu einer Geldstrafe von 10 Millionen Euro verurteilt. Dagegen wehrt sich Diarra juristisch. Nach der grundsätzlichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes will die FIFA jetzt eine groß angelegte Diskussion mit verschiedenen Interessengruppen beginnen. Man sehe das Urteil als Chance, das eigene Transferregelwerk weiter zu modernisieren.
Im Nations League-Spiel hat die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer gegen die Elftal aus den Niederlanden mit 1:0 gewonnen. André Siens.
Deutschland hat sich diesen Sieg gegen die Niederländer mehr als verdient. Die erste Halbzeit war die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann drückend überlegen, ging in der zweiten Minute auch in Führung durch einen Treffer von Levelinge, der sein Startelfdebüt machte, überhaupt zum ersten Mal erst dabei gewesen. Aber der Treffer wurde letzten Endes aberkannt. Dann gab es Riesenchancen durch Mittelstädt, nochmal Leveling, Kleindienst und Gnabry. Trotzdem ging es mit einem 0:0 zur Pause. Die zweite Hälfte ausgeglichener. Die Niederländer drückten ebenfalls rein. Deutschland konterte, versuchte aber immer wieder durch schöne Kombinationen zum Ziel zu kommen. Und in der 64. Minute der goldene Treffer durch Debütant Levelinge. Zuerst ins Kreuzeck abgefeuert und Verbrücken, der Schlussmann der Niederländer, versucht noch ranzukommen, hat aber keine Chance. Zweimal toll pariert von Oliver Baumann, dem Torwart der Deutschen, nach einem Schuss von Malen und Xavi. Am Ende jubeln die Deutschen, die mit 1:0 gewinnen.
Wir kommen zur Börse. An der Wall Street hat der Dow Jones zugelegt, plus 0,5% auf 43.065 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9% auf 18.502 Zähler vor. Und der breit gefasste S&P 500 plus 0,8% auf 5.859 Stellen. Aus Frankfurt am Main, Volker Hirt.
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt sinkt. Und der DAX beendet den Handel erstmals über 19.500 Punkte. 19.508 waren es am Ende. Wie passt das zusammen? Würden die DAX-Aktien nur den Binnenmarkt bedienen, ginge auch der Aktienindex in die Knie. So aber sind die meisten DAX-Konzerne international im Geschäft. China hatte Sorgen bereitet, weil es da zwar Wachstum gibt, aber eben nicht im gewohnten Maße der Vorjahre. In der letzten Woche hatte die chinesische Regierung daher ein umfassendes Konjunkturprogramm angekündigt, das Hoffnungen weckt, es könnte gleichzeitig dem deutschen Export unter die Arme greifen. Zudem steigt die Liquidität. Niedrigere Zinsen spülen Geld in die Märkte. Festgelder bei Banken verlieren als Alternative an Attraktivität. Trotz des DAX-Rekordes stehen nur die wenigsten Aktien im Leitindex auf ihrem Höchststand. Aber SAP hat das heute geschafft. Es ist ohnehin Deutschlands wertvollster Konzern mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 260 Milliarden Euro. Der Software-Gigant spielt damit in der Liga der ganz Großen. Und wenn so ein Schwergewicht fast jeden Tag an Wert zulegt, dann zieht's den Aktienindex eben auch mit nach oben. Das gleiche gilt für die T-Aktie. Die dümpelte zwar nach ihrem Höhenflug im Jahr 2000 viele Jahre unter dem Niveau von 10 Euro, kostet aber heute 27,50 Euro und damit so viel wie seit über 20 Jahren nicht. Auch Gold erzielte heute mit 2.429 Euro pro Feinunze einen Rekordpreis. Auch weil der Euro gegenüber dem Dollar ein wenig nachgegeben hat, kostet heute 1,0915 Dollar.
Volker Hirt. Die EU hat wegen der Lieferung ballistischer Raketen und Drohnen an Russland neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die Außenministerin und Minister der Union kamen heute in Luxemburg zusammen. Klaus Remme.
Die EU-Außenminister mussten heute ohne ihre deutsche Amtskollegin auskommen. Annalena Baerbock ließ sich hier in Luxemburg aufgrund eines anderen kurzfristigen Termins vertreten. Doch der Blick von Xavier Bettel, dem luxemburgischen Außenminister, auf die EU wäre auch wohl mit Baerbock am Tisch nicht anders ausgefallen. Die Leute haben Fragen, wir haben keine Antworten. Ein Problem, so Bettel heute Vormittag lakonisch.
A lot of our people have questions and we don't have answers. Problem.
Konzentriert man sich auf die konkreten Ergebnisse der Beratungen, dann standen zusätzliche Sanktionen gegen den Iran im Mittelpunkt. Nicht etwa wegen Teherans aktueller Rolle im Nahen Osten, sondern wegen der Lieferung ballistischer Raketen an Russland. Ein Vorwurf, der von Seiten der Iraner bestritten wird und für den es aus Sicht der EU klare Belege gibt. 7 Personen und 7 Organisationen wurden unter anderem mit Vermögens-, Einreise- und Geschäftssperren belegt, darunter die staatliche Fluggesellschaft Iran Air, die auch aktuell noch Ziele in Deutschland, Großbritannien, Frankreich oder Italien anfliegt. Die Wirkung dieser Sanktionen ist begrenzt. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg ordnet es so ein.
Wir können nicht ghosten, wir können nicht canceln in der internationalen Politik. Es geht nicht um Social Media, sondern es geht um das Zusammenleben auf diesem Planeten. Ja, das iranische Regime bei jeder Wegkreuzung wählt die falsche Abzweigung. Aber ich glaube, wir müssen immer auch in der Lage sein, hier gewisse Dialogkanäle offen zu halten.
Seit Monaten blockiert Ungarn die Freigabe von über 6 Milliarden Euro im Rahmen der Militärhilfe für Kiew. Auch so ein Fall, der die Handlungsfähigkeit der EU außenpolitisch stark behindert. Prozedurale Verrenkungen sollen jetzt helfen, die Zustimmungspflicht Ungarns auszuhebeln. Beiträge der Mitgliedsländer sollen von verpflichtend zu freiwillig umetikettiert werden. Budapest muss dann nicht zahlen, würde aber auch nicht weiter behindern. Kein Krisenherd jedoch offenbart die außenpolitische Schwäche der EU so offensichtlich wie die Lage im Nahen Osten.
In the Middle East, the situation is becoming worse and worse.
Wörtlich übersetzt spitzte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, möglicherweise ungewollt zu. Er sagte, die Lage werde immer schlechtester. Kurz vor Mitternacht hatte die EU eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die den israelischen Angriff auf Soldaten der UN-Truppe UNIFIL im Libanon verurteilt. 16 EU-Staaten stellen Personal für die Truppe. Wir brauchen zu lang, um Selbstverständlichkeiten auszusprechen, so Borrell. Es geht doch auch um unsere Soldaten.
It takes too long to say something which are quite evident. Our soldiers are there.
Die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand gehört inzwischen zu den wenigen gemeinsamen Positionen der EU zum Nahen Osten. Insgesamt haben die zahlreichen Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten gravierende Folgen, so Xavier Bettel aus Luxemburg.
Wir sind 500 Millionen Bürgern, wir sind so ein Konfetti im Moment auf der internationalen Ebene. Wir sind zwischen Amerika und China und fast guckt uns keiner mehr zu.
Eine Gemengelage, die so auch den Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel begegnet, nur dass dann noch der Migrationskomplex als weiterer Spaltpilz auf dem Tisch liegt.
Unser Europakorrespondent Klaus Remme. Auf dem Weg zu einem EU-Beitritt der Westbalkanstaaten hat die Europäische Union mit den 6 Ländern heute einen Aktionsplan für einen gemeinsamen regionalen Markt auf den Weg gebracht. Steffen Wurzel.
Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs dieser Länder betonte Bundeskanzler Olaf Scholz:
Die 6 Staaten des westlichen Balkans sind Teil der europäischen Familie. Ihre Zukunft liegt in der Europäischen Union.
Das Problem, während einige Staaten wie Montenegro und Nordmazedonien schon relativ weit sind mit ihren Rechtsstaatsreformen in Richtung EU, wachsen in anderen Ländern die Probleme. Sie machen eine EU-Mitgliedschaft unwahrscheinlicher. So fährt die Regierung Serbiens seit Jahren einen demonstrativ pro-russischen und pro-chinesischen Kurs und geht zunehmend auch auf Konfrontationskurs mit dem Kosovo. Dazu Olaf Scholz.
Der Dialog zur Normalisierung zwischen Serbien und Kosovo läuft nicht zufriedenstellend. Ich bestehe beiden Partnern gegenüber darauf, dass sie die eingegangenen Verpflichtungen vollständig umsetzen.
Vor mehr als 21 Jahren habe die Europäische Union den Westbalkanstaaten einen Beitritt zur EU in Aussicht gestellt, sagte Scholz. Höchste Zeit, dass diesen Worten nun auch Taten folgten. Konkrete Fortschritte hatte Kanzler Scholz nach dem Treffen in Berlin allerdings nicht zu vermelden. Stattdessen viele unverbindliche Aussagen wie diese.
Durch den Berlin-Prozess haben wir die Länder des westlichen Balkans und die europäischen Partner gemeinsam neuen Schwung in und für die Region erzeugt. Geleitet von den Prinzipien der Solidarität, der Gleichheit und der Kooperation.
Was beim Treffen im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses vereinbart wurde, die Westbalkanstaaten wollen enger zusammenarbeiten beim Studierendenaustausch sowie bei Wirtschaft und Handel. Sie planen ein entsprechendes Freihandelsabkommen. Außerdem wurden Abkommen zum Klimaschutz und zur Vermeidung von Plastikmüll vereinbart. Der CDU-Politiker Michael Brandt ist mit dieser Bilanz nicht zufrieden. Der Vizevorsitzende der deutsch-südosteuropäischen Parlamentariergruppe im Bundestag sagte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
Der Berliner Prozess muss aufpassen, nicht zur Farce zu werden. Es ist inzwischen eine Riesenshow, aber mit ganz wenig Substanz.
Brandt verwies unter anderem auf die nationalistische Politik von Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und rief Bundeskanzler Olaf Scholz auf, klar pro-europäische Länder wie das Kosovo oder Montenegro bei ihren Beitrittsbemühungen gegenüber Serbien zu bevorzugen.
Da, wo die Kriterien nicht erfüllt werden oder Leute wie Herr Vučić, der ja schon EU-Beitrittskandidat ist, der gemeinsame Sache mit Xi in Peking macht und auch mit Putin in Russland, da kann man doch nicht drüber hinwegschauen. Also diese Schönmalerei, die hilft uns wirklich nicht. Was hilft ist, klare Kriterien, denjenigen, die unsere Werte mit Füßen treten, wie Herr Vučić, auch Stoppschilder aufzuzeigen.
Olaf Scholz hatte nach dem Westbalkan-Gipfel gesagt, es bleibe dabei, dass es eine wörtlich gemeinsame Perspektive für alle in Sachen Beitritt gebe. Allerdings werde man die Länder jeweils einzeln an ihren Fortschritten bei der Übernahme der EU-Standards messen.
Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Dienstag zusammengestellt, gesprochen von Christina Pucciata.
Die Warnungen der deutschen Geheimdienste wegen zunehmender russischer Spionage und Sabotage in Deutschland sind in vielen Zeitungen Thema. Längst führt Präsident Putin auf hybride Weise Krieg gegen Deutschland, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deutschland als wichtiger Unterstützer der Ukraine wird als Gegner wahrgenommen und auch so behandelt. Das erfordert eine Reaktion. Wer Deutschland attackiert, noch dazu, weil es schlicht einem überfallenen Staat hilft, der muss eine Antwort erhalten. Doch dafür fehlen bisher Wille und Instrumente. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung machen Putin und seine Spione in Deutschland das, was man sie machen lässt. Wer Sicherheit will, muss die Zeitenwende nicht nur für die Bundeswehr durchziehen, sondern auch für die Geheimdienste. Wenn Russlands Spione und die chinesischen und iranischen stehen ihnen in nichts nach, robust vorgehen, müssen die Deutschen auch robust dagegenhalten. In den Grenzen, die der Rechtsstaat zu Recht zieht, versteht sich. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz geht auf den mutmaßlich von Russland initiierten Brand eines Luftfrachtpakets ein. Was wäre passiert, wenn das Flugzeug abgestürzt wäre, mit Opfern an Bord und am Boden? Hätte eine juristische Aufarbeitung genügen sollen? Wann tritt bei einer hybriden Bedrohung, wie durch die perfiden Methoden des Kremls, der Verteidigungsfall ein oder gar der NATO-Bündnisfall? Die Rheinzeitung aus Koblenz bezeichnet den Kreml als einen Gegner, der zum Äußersten bereit sei und verlangt, die politisch Verantwortlichen müssen diese neue Realität verinnerlichen und auf allen Ebenen die Schutzstandards erhöhen. Doch auch in der Gesellschaft und in Unternehmen muss das Bewusstsein schnell reifen, dass das Russland von Wladimir Putin nichts Gutes für Deutschland bedeutet. Die Frankfurter Rundschau kommentiert den Westbalkan-Gipfel, an dem die 6 EU-Beitrittskandidaten teilgenommen haben. Seit 10 Jahren gibt es den sogenannten Berlin-Prozess, in dem die Fäden zusammenlaufen. Immer wieder sind die Westbalkanländer vertröstet worden, weil ihr Lebensstandard zu niedrig, der Zustand ihrer Demokratie zweifelhaft und die nationalen Konflikte untereinander viel zu brisant sind. Und doch tut die EU gut daran, an der Beitrittsperspektive festzuhalten. Die Alternative wäre, dass diese Länder den Lockrufen Russlands folgen könnten. Die Zeitung Ende der Tag sieht den sogenannten Berlin-Prozess in einer Sackgasse und warnt ebenfalls. Die Länder des Balkans haben mittlerweile Alternativen zur EU. Vor allem Serbien nutzt dies aus. Da ist zum einen China, das in der Region investiert. Auch die Türkei und arabische Länder weiten Handel und Einfluss aus.
Christina Puciata mit den Pressestimmen vom Dienstag, die Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Nachrichten, Fazit, die Radionacht mit Miriam Kitt. Ab 5.05 Uhr dann die Informationen am Morgen mit Sandra Schulz. Darin ein Interview mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Zustand seiner Partei Bündnis 90 Die Grünen. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.